Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Heute ist Donnerstag. Wir sind nicht alleine hier, sondern freundlich umzingelt von Hörerinnen und Hörern von Deutschlandfunk Kultur hier im Studio, im offenen Studio. Schönen guten Tag auch Ihnen und an Sie. Herr Poschardt, wir sortieren die Themen dieses Tages. Gibt es da was, was Sie heute schon aufgeregt hat oder gefreut hat?
Nein, ich glaube, man kann nicht anders als Deutscher am Jahrestag 75 Jahre Befreiung von Auschwitz sich nochmal darüber Gedanken zu machen, in welch tiefer Schuld wir stehen, und gleichzeitig sehr glücklich und stolz sein, dass unser Bundespräsident heute die große Ehre hat, in Yad Vashem zu sprechen. Und angesichts des Antisemitismus, Stichwort Combat 18, eigentlich sich darüber im Klaren zu werden, dass der Kampf gegen den Antisemitismus nicht mit 1945 ausgeknipst ist, sondern etwas ist, wo wir weiterhin in großer Verantwortung stehen. Insofern überragt dieses Thema für mich heute auf jeden Fall alle anderen Themen.
Das tut es bei uns auch, darüber werden wir gleich sprechen. Auch gleich über nichts Kleineres als die Kriegsschuldfrage, die nämlich am Rande dieser Feierlichkeiten in Yad Vashem aufkommt. Ein Streit zwischen Polen und Russland, der uns aber sicherlich auch was angeht. Eine Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, wir blicken auf die Themen dieses Tages, und ein bestimmendes Thema sind die Erinnerungsfeierlichkeiten an den Holocaust. In wenigen Tagen wird es 75 Jahre her sein, dass Auschwitz befreit wurde. Und heute kommen deshalb in Jerusalem, in der Gedenkstätte Yad Vashem, viele Staatschefs zusammen. Wladimir Putin ist da, Emmanuel Macron. Von deutscher Seite ist es Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der gleich sprechen wird in Jerusalem, der vorher schon Gespräche geführt hat, unter anderem mit Holocaust-Überlebenden, und dabei auch das sagte.
Und ich will Ihnen versichern, dass wir um die Verantwortung Deutschlands wissen. Und ich gehöre zu denjenigen, die auch in Reden in Deutschland immer wieder sagen, dass dies eine Verantwortung ist, die auch keinen Schlussstrich kennt.
Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem. An meiner Seite heute Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe. Herr Poschardt, ist das, was der Bundespräsident sagt, umfassender Konsens in Deutschland, noch umfassender Konsens in Deutschland?
Ich wünschte, es wäre so. Ich glaube, wir müssen sagen, dass das Wissen um die Verbrechen und den Zivilisationsbruch, den die Deutschen zwischen 33 und 45 angerichtet haben, abnimmt. Es gibt schockierende Umfragen, gerade was bildungsfernere Jugendliche betrifft. Da greift ein umfassendes Nichtwissen um sich. Gleichzeitig haben wir in der Gedächtnispolitik zum Teil absurde Diskussionen. Also dieses Zitat von Höcke zu sagen, wir brauchen in der Erinnerungskultur und Gedächtniskultur eine Wende um 180 Grad, da wird an Angst und Bange. Und insofern glaube ich, das, was Frank-Walter Steinmeier da formuliert hat, trifft den Staatsressort unseres Landes, sicherlich auch der politischen Eliten. Aber darunter, würde ich sagen, ist das Gebälk des Antisemitismus an vielen Stellen morsch geworden. Und das sehen wir, das sehe ich mit großer Sorge. Und wir haben ja in unserer Redaktion viele Kollegen, die in ihrer eigenen Familie sozusagen den Holocaust miterlebt haben. Und wir haben auch unter den Autoren viele, wo dieses Thema sie umtreibt, und ich spüre eigentlich aus den verschiedensten Quellen des Antisemitismus, die in Deutschland wieder virulent sind, dass deren Glaube an unser Land als ein Land, wo Juden sicher und glücklich leben können, in Teilen schon sichtbar abnimmt.
Sie sagen, dass das Gebälk ist morsch geworden. Es kann natürlich auch sein, dass es immer morsch war, aber die Fassade darüber das immer kaschiert hat.
Ja und nein. Ich glaube, da ist schon etwas morsch geworden, wo wir nicht hingeguckt haben. Ich glaube, es gab einen größeren Konsens. Unsere Parteienlandschaft hat sich aufgesplittert. Also ich bin ja als Franke sozusagen Teil der Bonner Republik und dieses idyllischen kleinen Deutschlands, in dem man von Anfang an versucht hat, diese Aussöhnung mit Israel als eine zentrale Aufgabe der Innenpolitik und der Außenpolitik zu sehen. Jetzt haben wir eine in weiten Teilen rechtsradikale Partei, die dort gefährlich schillert. Wir haben aber auch, das muss man ganz klar sagen, auf der Linken antisemitische Strömungen, Boykottbewegungen gegen Israel, wo kaum verklausuliert eigentlich Antisemitismus durchschimmert. Wir haben hier Hisbollah, Al-Quds-Paraden, wo die Vernichtung Israels auf Berliner Straßen gefeiert wird, und wir haben so groteske Sachen, dass hier eine Gedenkstunde zu diesem ermordeten iranischen Terrorgeneral gefeiert wird, wo man auch diese Töne hat. Wir haben hier Moscheen, in denen jeden Freitag sozusagen anti-israelische Ressentiments nicht nur gepflegt, sondern sozusagen zugespitzt werden. Kurzum, da hat sich viel verändert. Trotzdem muss ich sagen, finde ich es großartig, dass unser Bundespräsident dort heute sprechen wird. Ich habe gehört, er wird auch in Hebräisch sprechen, in Teilen. Er wird nicht Deutsch sprechen, er wird Englisch sprechen. Und wer in Yad Vashem schon mal war, das ist etwas, was einen so tief ergreift, wenn man diese Dokumentation gesehen hat und einem so deutlich macht, dass genau das, was er gesagt hat, es kann dazu keinen Schlussstrich geben, sondern es stellt uns alle eigentlich in diese Verantwortung, sich darüber klar zu werden, wo wir herkommen und was das heißt für die Zukunft.
Mhm. Frank-Walter Steinmeier wird sprechen schon in etwa einer Stunde. Es gibt Präsidenten, die da nicht sprechen sollten und die deswegen auch nicht anreisen. Der polnische Präsident Duda hat deswegen eine Absage erteilt dem Treffen dort in Yad Vashem, weil nämlich Wladimir Putin sprechen wird und Wladimir Putin vorab so eine neue, recht scharfe Rhetorik an den Tag gelegt hat, Polen eine Mitschuld gegeben hat am Zweiten Weltkrieg. Die heutige Ausgabe ihrer Zeitung Der Welt ist in gewisser Weise voll damit. Es gibt einen Gastbeitrag aus Polen, es gibt eine große Anzeige des polnischen Präsidenten mit der Überschrift »Eine Wahrheit, die nicht sterben darf«. Ich empfinde jetzt nicht Ihre Berichterstattung, sondern diese Debatte, die da stattfindet zwischen diesen beiden Ländern und die da vor allem von Putin angestoßen wurde, eigentlich als eine unwürdige Debatte, weil sie das eigentliche Gedenken überschattet.
Absolut. Putin ist brachial in seinem imperialen Gestus und er spürt die tiefe Verunsicherung auch durch die Krise im Westen, die wir haben. Der Westen funktioniert ja so nicht mehr. Europa zerfällt, Brexit. Putin hat bei allen Populisten links wie rechts sozusagen immer, ist er dabei, zündelt mit. Und natürlich geht ihm die Destabilisierung dessen, was wir Osteuropa nennen, was die Polen Mittel- und Zentraleuropa nennen würden. Das ist eines seiner großen Vergnügen. Und er hat das jetzt in einer Schärfe geschichtsrevisionistisch da reingepumpt, der dazu geführt hat, dass wir heute eben die zwei polnischen Kollegen da veröffentlicht haben, die tief getroffen sind. Weil Putin damit die Schuld, die auch Russland auf sich geladen hat mit dem Hitler-Stalin-Pakt, das will er relativieren. Und Putin konstruiert im Grunde genommen so wie andere Diktaturen und Despoten auch. Wir haben das bei Erdogan, der so eine neue Groß-Osmanisches Reich konstruieren will. Der konstruiert sich eine Geschichte, die nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, sondern eigentlich Optionen für die Zukunft machtpolitisch aufmacht.
Aber die Frage, Ulf Poschert, ist doch dann, was macht man in einer solchen Situation? Jetzt ist Yad Vashem wahrscheinlich nicht der Ort, an dem man das offen austrägt, aber man hätte ja natürlich auch von deutscher Seite politisch reagieren können und sagen können, wir sind damit nicht einverstanden, wie da die Reihung der Redner ist, gerade vor dem Hintergrund, was Putin macht. Oder wäre das zu übergriffig?
Ich würde es mir wünschen von der deutschen Außenpolitik, die ist halt so wie die europäische Außenpolitik auch eher so hasenfüßig und klein und man traut sich nicht so recht. Deutschland hat eine komische Äquidistanz mittlerweile zwischen Russland und Amerika entwickeln. Wir sprechen ja vielleicht auch nochmal über Habecks Bemerkungen zu Trump. Also Deutschland ist an so einem Tag vor allem ein Land, das sich seiner historischen Verantwortung bewusst wird. Und vielleicht nicht, wir dürfen nicht vergessen, 20 Millionen Russen sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Also, dass wir ausgerechnet Putin da belehren an der Stelle, wäre vielleicht unpassend, dass wir vielleicht insgesamt stärker den Polen das Gefühl geben, Stichwort Nord Stream 2, viele andere Themen, die wir mit Putin klären, dass wir es ernst nehmen. Sie erinnern sich, das Weimarer Dreieck, dass Frankreich, Polen, Deutschland gemeinsam unsere Nachbarschaft ein bisschen sozusagen in Absprache definiert. Die Sorge der Polen ist groß. Wir hatten den polnischen Premierminister vor 2 Wochen bei uns beim Weltwirtschaftsgipfel. Der hat eine ziemlich beeindruckende Rede gehalten und er setzt total auf uns. Und die Angst vor diesem aggressiven Russland ist riesengroß in Polen.
Ulf Poschert, danke. Bis hierhin. Die Nachricht kam am frühen Morgen. Combat 18, die Neonazi-Gruppe Combat 18, ist verboten. Innenminister Seehofer hat diese Entscheidung getroffen, heute Morgen bekannt gegeben. Gleichzeitig gab es fast überall in Deutschland Razzien in der Szene. Das will ich gerne besprechen mit meinem heutigen Gast, dem Journalisten Ulf Poschert. Und zugeschaltet ist jetzt auch Gudula Geuter, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Und die Frage erstmal dorthin. Combat 18, hat man schon mal gehört, kann man schon mal gehört haben, muss aber auch nicht. Was ist das für eine Gruppe?
Das ist erst einmal eine Gruppe, wo man unterscheiden muss, auf was sie sich beruft, mit was sie in Verbindung gebracht wird und was das Auftreten in Deutschland ist. Der Hintergrund. Combat 18 ist entstanden in den Anfang der 90er Jahre in Großbritannien als rechtsextremistische Saalschutztruppe. Der Name steht, also Combat English, Kampftruppe, und 18 für die Zahlen des Alphabets Adolf Hitler, Kampfgruppe Adolf Hitler. Und in Deutschland beruft man sich auf diese Gruppe. Es gibt auch Verbindungen und die ersten Strukturen wurden vor gut 20 Jahren öffentlich bekannt. Und ideologisch ist die Gruppe auch verbunden mit der schon seit langer Zeit verbotenen rassistisch-neonazistischen Blood and Honor-Bewegung. Und nach Einschätzung der Behörden eben wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus, das jetzt auch als Verbotsgrund. Und das tatsächliche Auftreten, dass das Bundesinnenministerium jetzt nennt, eben auch als Gründer, an die sie anknüpfen für das Verbot, das ist das Vertreiben von Musik, das sind entsprechende Konzerte, das ist das Vertreiben entsprechender Devotionalien. Das, was man Combat 18 zuschreibt, ist sehr viel mehr. Die Gruppierung wird immer wieder zumindest mit Kennverhältnissen benannt, auch in Zusammenhang mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder die Gruppierung fiel als Name auch immer wieder in den verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen. Aber da ging es eben um Kennverhältnisse und ein Verbotsgrund muss eben nun wirklich klar zurückzuführen sein auf diese Gruppierung selbst. Das heißt, das fällt ein wenig auseinander.
Mhm. Ulf Poschert, wahrscheinlich erübrigt sich die Frage fast, das Verbot ist richtig?
Absolut richtig, wobei die große Herausforderung ja immer da ist. Also Combat 18 konnte sich jetzt über Monate eigentlich darauf vorbereiten. Es war klar, dass da was passieren muss. Der Druck wird auf die rechtsextreme Szene und die neonazistische Szene richtigerweise größer. Und ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt so viel dort finden werden. Ich denke mal, die Betroffenen wussten, was auf sie zukommt. Und meist ist es ja so, wenn man an einer Stelle so eine Struktur angreift, dann wird es umlackiert, mit neuem Namen versehen, taucht das an anderer Stelle wieder auf. Also es ist eine richtige Entscheidung. Es ist auch richtig, mit solchen Razzien deutlich zu machen, dass der Rechtsstaat sich da nicht provozieren lässt. Aber ob das am Ende dabei hilft, diese im Augenblick besonders auch in Ostdeutschland ja sehr stark gewordenen rechtsextremen Infrastrukturen nachhaltig zu beschädigen, das darf zumindest, so sagen meine Experten in der Redaktion, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, darf bezweifelt werden. Stefan Aust, der ja dieses tolle Buch über NSU geschrieben hat, der sagt mir eigentlich in all den Gesprächen, wenn ich ihn frage, ja, wie siehst du es denn jetzt? Der sagt, die Rolle des Verfassungsschutzes und der Dienste, die ja bei vielen Recherchen immer wieder auftauchten, zufällig, halb zufällig, die ist auch noch nicht so richtig klar. Also kurzum, ich glaube, es ist richtig. Wir werden sehen, was bei den Hausdurchsuchungen abseits der symbolischen Geste bei rumgekommen ist.
Ja, symbolische Geste, Gudula Geuter, mal konkret gefragt. Was bringt denn ein solches Verbot? Kann es was bringen oder ist es tendenziell wirklich eher Symbolik?
Ein klares Sowohl als auch, würde ich sagen. Also solche Vereinsverbote sind immer symbolisch und müssen immer symbolisch sein, weil eben genau das, was Ulf Poschert gerade beschrieben hat, immer stattfindet, dass sich die Szene verschiebt in andere Bereiche. Also das heißt, in diesem Fall noch mehr ins Dunkelfeld. Das war ja schon eine nicht wirklich offen agierende Gruppe. Es ist, was die Frage der Dauer betrifft. Das heißt also, konnte man da jetzt überhaupt noch was finden, weil alles versteckt ist? Da sagt die Pressemitteilung, man habe waffenrechtlich relevante Gegenstände gefunden, was immer das sein mag. Und ansonsten gibt es eben diese erheblichen Vorwürfe an den Bundesinnenminister, dass das alles viel zu spät gewesen sei. Und das bezieht sich aber wohl vor allem aufs Vorfeld. Das bezieht sich wohl vor allem darauf, dass der Vorwurf erhoben wird, dass die Behörden eben früher dieses Combat 18 viel zu wenig ernst genommen hätten. Da sagt zum Beispiel der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser.
Es ist noch nicht lange her. Da hat man im Bundesinnenministerium von Combat 18 nichts wissen wollen. Denn trotz vieler Indizien und Hinweise auf Combat 18-Strukturen in Deutschland hieß es gegenüber kritischen Fragen aus dem Bundestag immer, diese Strukturen gäbe es nicht.
Und folgerichtig stand das zumindest im vergangenen Jahr auch nicht im Verfassungsschutzbericht, und ähnliche Kritik gibt es auch von anderer Seite, also von Grünen und Linken vor allem, während eben zum Beispiel der Unionsinnenpolitiker Matthias Mittelberg um Verständnis wirbt und sagt, sowas dauert eben, damit es gerichtsfest ist.
Gudula Geuter, vielen Dank für diese Informationen. Fakt ist, Combat 18 ist jetzt erstmal verboten. Ulf Poschert, wir bleiben im Gespräch heute im offenen Studio hier im Berliner Funkhaus, das heißt mit Live-Publikum. Das können Sie auch sein, wenn Sie uns gerade zuhören. Immer donnerstags. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Apropos Hamburg, da wird ja gewählt im Februar eine neue Bürgerschaft, die einzige Landtagswahl in diesem Jahr. CDU und Linke haben da heute ihren Wahlkampfauftakt. Die großen Player sind aber andere, das sind eher SPD und Grüne. Wobei die Grünen in der alten SPD-Hochburg eine echte Chance haben, stärkste Kraft zu werden, damit die Bürgermeisterin zu stellen, die Spitzenkandidatin. Ulf Poschert, Hamburg ist auch Thema in Ihrem Blatt in der Welt heute. Die erstaunliche Flexibilität der Hamburger Grünen ist der Titel. Das wäre mir vielleicht nicht weiter aufgefallen, aber Sie haben heute einen Text nach dem anderen, der sich irgendwie an den Grünen abarbeitet. Sie haben gleich zwei Kommentare. Habecks lose Zunge ist der eine überschrieben. Der andere heißt der nächste grüne Lobbyist. Und dann ist da noch ein großes Interview mit der Überschrift: Haben die Grünen haben leider eine Neigung zu Weltuntergangsszenarien. Herr Poschert, sind die Grünen der neue Gegner?
Nein, ich glaube, wir gucken die Grünen sehr genau an und wir gehören zu den 4% Journalisten in Deutschland, die nicht zwangsläufig immer die Position der Grünen nachbeten.
4% nur noch?
Ja, ich würde so sagen, wenn man sich auch die Kommentierung anguckt nach der Habeck-Rede in Davos, also wenn auch nur die leichteste Kritik an Robert Habeck geäußert wird, gibt es sofort ein Schwarm von Journalisten, der sozusagen loslegt, um zu erklären, warum das super ist, was er da gemacht hat. Ich denke mal, über die Habeck-Rede können wir ja gleich nochmal ausführlich sprechen, was Sie mit Hamburg gesagt haben. In der Tat, den Grünen ist Historisches gelungen. Sie sind in allen deutschen Großstädten, wenn diese letzte Umfrage stimmt, circa 4% vor allen anderen Parteien. Sprich, die letzte Volkspartei CDU sieht in den Großstädten eigentlich kein Land gegen die Grünen. Und das heißt, die haben sehr viel richtig gemacht. Und unsere Aufgabe ist es, genauso wie wir SPD und CDU scharf kritisieren. Wie gesagt, Frau Merkel spricht da seit Jahren nicht mehr mit uns, weil sie sauer ist über das, was wir so berichten. Insofern unsere
ist das,
Aufgabe...
Ist das so? Macht sie den Kohl? Der Kohl hat ja Zeit seines späteren politischen Lebens nicht mehr mit dem Spiegel gesprochen. Die wusste gar nicht, dass Frau Merkel sie so adelt.
Also ich glaube, Frau Merkel, ich freue mich, wenn Steffen Seibert nach dieser Sendung anruft und sagt, wir haben jetzt wieder ein Interview. Aber nein, ich glaube, die Aufgabe von Journalismus ist nicht, dass man von Politikern gemocht werden will oder auch das Gefühl hat, die sind Teil unserer weltanschaulichen Armada, sondern wir stellen alle politischen Parteien in der Diskussion, in Kommentaren, und wir sprechen aber auch mit allen. Also wir hatten ein tolles Robert-Habeck-Interview aus Davos bei uns im Fernsehsender. Wir sprechen mit allen Grünen, und dieses Doppelgespräch kann ich nur allen sehr empfehlen. Da spricht nämlich ein CSU-Vater mit seiner grünen Tochter, und es wird deutlich, dass das sozusagen eine Familie ist und so eine schwarz-grüne Koalition eigentlich ein bürgerliches Milieu generationenmäßig wieder zusammenbringt. Also es ist extrem differenziert.
Ich habe bloß irgendwie die Vermutung, dass es neben diesem journalistischen Impuls, den Sie haben, den ich absolut unterschreiben würde, dass es fast so darum geht, manchmal zu zeigen, guck mal, die haben nicht immer recht. Also fast schon so eine Art, obsessives Verhältnis wird, weil man merkt, da sind vielleicht gerade welche auf Themen und haben vielleicht gerade bessere Antworten als andere.
Ja, das würde ich eben in Frage stellen. Also wir haben zu nichts ein obsessives Verhältnis, außer zur Wahrheit und zu dem, was wir als Leidenschaft für einen Beruf haben. Und weltanschaulich schon gar nicht. Also wir sehen das sehr differenziert. Ich hatte zuletzt mit Habeck gesprochen, als sie ihren wirtschaftspolitischen Kongress hatten. Und da ist es halt so, dass ein Teil des wirtschaftspolitischen Programms der Grünen sehr vernünftig ist und ein anderer Teil kompletter Quark. Und wir bilden das eben in der Differenziertheit ab. Und in der Tat finde ich sehr viel problematischer, und da muss insbesondere die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien sich mal angeguckt werden, wenn WDR-Kommentare zu den grünen Parteitagen praktisch jenseits der eigenen Parteiprogrammatik der Grünen abgefeiert werden. Also ich stelle mir immer die arme Person bei den Grünen vor, die PR machen muss, wenn so ein WDR-Kommentar, das kannst du ja nicht mehr schlagen. Und das haben wir in vielen Medien, das haben wir jetzt auch in der Süddeutschen, das haben wir bei anderen Kollegen. Und ich finde, die Grünen sind als machtpolitischer Faktor so wichtig, dass wir sie ernst nehmen. Und wir sprechen ja mit ihnen, die schreiben übrigens auch für uns, die schreiben sehr gerne für uns. Und dann haben wir das, was wir am liebsten haben, nämlich eine sehr, sehr aufregende Diskussion. Und der stellen wir uns gerne.
Mhm. Sie haben ja Robert Habeck angesprochen, seinen Auftritt in Davos. Generell, Davos ist ja so ein bisschen auch gerade ein Testfeld, wie man sich selbst positioniert und wie viel Emotionen man auch in der politischen Debatte ermöglichen will oder auch für gerechtfertigt hält und wie wenig. Wenn Sie mal so verschiedene Protagonisten, die da so rumlaufen, vor Augen haben. Wem fühlen Sie sich denn am nächsten?
Ich fühle mich am nächsten unseren Korrespondenten, die darüber ruhig und abgeklärt.
Dann nehmen wir mal die handelnden Personen, also die mit politischer Verantwortung. Wir hatten Donald Trump, wir hatten eine Greta Thunberg im Angebot, einen Robert Habeck.
Wissen Sie, ich gucke so gar nicht auf Politik und das, was da passiert. Ich will ja niemanden am nächsten sein, sondern ich möchte jeden aus seinen Bedingungen heraus verstehen. Und um es der Reihe nach zu sagen, ich finde, Trump ist halt Trump. Und er ist immer so, wie er halt so ist, brüsk, selbstbewusst bis zum Umfallen. Wobei ich als Küchenpsychologe sagen muss, jemand, der so sehr angibt, ist vielleicht gar nicht so selbstbewusst. Aber das ist vielleicht nur eine Nebenbemerkung. Der hat den Amerikanern vor allem erzählt, weil der kommt ja jetzt auch im Wahlkampf, wie toll er ist. Und er zeigt den Europäern mal, wie toll er ist. Er fliegt da mit 5 Hubschraubern ein. Das erinnert, da fehlt nur noch die Wagner-Musik, dann wäre es Apocalypse Now. Und dann hält er so eine Rede, wie er sie immer hält. So. Und da kann man sich entweder provozieren lassen oder sagen, was macht er denn damit? Weil wirtschaftspolitisch, er hat den Deal mit den Chinesen gemacht. By the way, eine kommunistische Diktatur, die radikal kapitalistisch agiert. Der springt andauernd, der macht mit dem Nordkoreaner rum, by the way, der letzte Stalinist vielleicht. Und wir Europäer stehen wieder da und staunen und sagen, oh, der schlimme Donald Trump. Der ist aber da und sagt, ich will einen Deal mit euch machen. Ich mach's mit den krassesten Kommunisten. Was ist mit euch, Europa? Und anstatt darüber sich ernsthaft Gedanken zu machen, auch vor dem Hintergrund, dass der Westen bedroht ist, fallen wir wieder in so eine Haltungskritik, wie schlimmer das gesagt hat und so. Und ich glaube, das ist nicht sonderlich hilfreich. Greta fand ich toll. Mhm.
Wahrscheinlich wünschen sich aber viele, dass er vielleicht mal einen Deal mit der Umwelt machen würde und nicht nur mit Diktatoren.
Ja, den Deal mit der Umwelt müssen wir ja alle machen. Und Sie wissen ja, dass es in Amerika sehr viele Bundesländer gibt und Städte, die trotzdem aus Paris nicht aussteigen. Trump hat so seine Meinung, die Demokraten haben da eine andere. Und das ist ja alles richtig. Das kann man ja alles diskutieren. Nur die Frage ist, ob man auf einen emotionalen Populisten mit einer emotionalen Reaktion am besten reagiert. Ich muss ja sagen, Respekt vor Luisa Neubauer, unserer Greta, die hat nämlich ganz ironisch darauf reagiert. Die saß da auch mit im Saal und hat gesagt, oh wow, Amerika ist scheinbar alles super, und hat sozusagen mit einer abgeklärten Lakonie darauf reagiert. Fand ich eigentlich ganz cool.
Hm. Angela Merkel wird heute Nachmittag da sprechen in Davos. Irgendwelche Wünsche, Ulf Poschert?
Ich wünsche mir, dass Angela Merkel, es ist ja eine ihrer letzten Auftritte in Davos, nochmal den Weg skizziert, den Deutschland wirtschaftspolitisch gehen will. Wir sind abgehängt. Die neuen Wachstumszahlen des IWF sind schlecht, was Deutschland betrifft. Wir schrotten mit der Klimahysterie, die wir in Teilen haben, unsere Autoindustrie ab. Wir verlieren dort Tausende von Arbeitsplätzen.
Ich kriege jetzt gerade das Buzzerwort Unwort des Jahres gerade verwendet.
Ja, ich weiß, das Unwort des Jahres ist selber ein Unwort des Jahres. Und wir müssen sehen, wie wir in den Zukunftstechnologien Land gewinnen.
Aber jetzt haben Sie gerade fast gesprochen wie Donald Trump, dass Sie sagen, it's the economy, also erstmal Wachstum.
Ja, es ist Wachstum ermöglicht Klimaschutz. Und wenn wir glauben, dass wir diese Milliardeninvestitionen vom Schutz der Fenster hier im Studio, dass sie sozusagen energiesparend sind, über den Umbau der Verkehrsinfrastruktur, über den Umbau des Energienetzes, wenn wir das ohne Wachstum finanzieren sollen, wird das abenteuerlich. Mhm. Und deswegen gehört Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zusammen. Und wir brauchen eine neue Art von Wirtschaftswachstum. Und es ist ja toll zu sehen, um sozusagen hier den geliebten Robert Habeck nochmal zu zitieren. Das geht nur, indem man die Wirtschaft neu denkt. Und da müssen wir loslegen. Ich hätte gerne noch als so etwas altmodischer Marktwirtschaftler, dass wir uns über unsere Standortvorteile mehr Gedanken machen als im Augenblick.
Okay, Ulf Potscher, darf ich das so zusammenfassen, wenn ich Sie höre, habe ich aber den Eindruck, wenn ich die beiden Pole aufmache, Greta und Donald, bei Davos sind Sie irgendwie auf der Skala ein ganzes Stück näher bei Donald in der Grundlogik der Argumentation.
Überhaupt nicht. Das ist Ihre Lektüre. Sie können mich Donald Thunberg nennen.
Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit dem Chefredakteur all dessen, was unter dem Namen Welt steht beim Springer Verlag, also die Welt, die Tageszeitung Welt am Sonntag und der Fernsehsender Welt. Ein großes Thema, das das politische Berlin in diesen Tagen beschäftigt. Wie kriegen wir den Bundestag wieder kleiner, wie kriegen wir ihn arbeitsfähiger und natürlich damit unterm Strich auch ein bisschen günstiger? Das wurde nämlich alles befeuert durch eine Berechnung des Steuerzahlerbundes. Das Parlament hat letztes Jahr zum ersten Mal über 1 Milliarde Euro gekostet, weil sehr viel mehr Abgeordnete drin sind, als drin sein sollten. Wir haben im Moment 709 Abgeordnete und die Richtgröße ist eigentlich 598. Jetzt frage ich mal auch und gucke in das Publikum hier im offenen Studio heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Ist das zu viel? Sind das zu viele Abgeordnete? Oder kann man sagen, hey, warum nicht 700? Also, verhaltene Gesichter. Sagen Sie, das ist okay? Nee, lieber kleiner. Ich frage Ulf Poschert, muss der kleiner sein?
Also muss nicht. Ich glaube, es spricht viel dafür, dass man diese Veränderung der Parteienlandschaft, die Ursache dafür ist, dass es so viel Überhangmandate gibt, dass man der Rechnung trägt, aber vielleicht nochmal neu ansetzt. Da gibt es ja eine interessante Reformkoalition aus der Linkspartei, den Grünen und der FDP, also Oppositionsparteien minus der AfD, die gesagt haben, so geht das nicht weiter. Und ich finde, die haben einen ganz guten Kompromissvorschlag gemacht, also Verringerung der Wahlkreise mit den Überhangmandaten. Das würde jetzt, glaube ich, 2 Stunden dauern, bis wir das sozusagen anständig erklärt haben. Kurzum, alle würden dort einen Kompromiss denken wollen, bei dem alle Parteien und Fraktionen mitgehen können. Ich halte es für richtig. Ich bin aber gleichzeitig, also ich bin ja immer der Meinung des Deutschen Steuerzahlerbundes, bin ja auch der Meinung, Soli weg und zwar sofort. Auch die Spitzensteuerzahler müssen entlastet werden. All das ist immer, immer richtig, einfach wenn wir die Konjunktur stärken wollen. Aber nirgendwo finde ich unser Geld so gut aufgehoben, wie um den deutschen Parlamentarismus zu stärken. Auch da an so einem Tag, wir haben über Yad Vashem gesprochen, unsere Bonner-Berliner Republik ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Unser Parlamentarismus ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und insofern habe ich nie das Gefühl, wir sollten es wegen dem Geld machen oder wegen des Geldes machen. Nein. Aber wir sollten es so machen, dass unser Parlament handlungsfähig bleibt. Wir sollten es so machen, dass es effizient ist. Wir sollten es so machen, dass es ein fairer Kompromiss für alle Fraktionen ist. Und insofern fände ich es geradezu ideal, wenn es zu einer fraktionsübergreifenden Lösung gibt, wo man sich dessen bewusst wird, was das Parlament für unsere Republik und unsere Demokratie bedeutet.
Mhm. Wer bei dieser Koalition oder bei dieser Idee, die Sie da gerade genannt haben, von CDU, Grünen, FDP nicht dabei ist, ist die Union.
Die CDU ist auch in der Union.
Die CDU ist, die ist natürlich, die CSU ja. Vor allem, die nicht dabei ist, die CDU ist so ein bisschen dazwischen, ja. Weil das die beiden Parteien sind, die ganz massiv Direktmandate abräumen. Und wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk, im Schwestersender, mit dem CSU-Abgeordneten Michael Frieser gesprochen, der das so begründet hat.
Die Grünen wollen letztendlich am Ende des Tages wohl auch die Direktmandate überhaupt nicht mehr, sondern sich hinentwickeln auf eine Frage der reinen Listenmandatsbildung. Hat was mit der Frage zu tun, wie mache ich meine parteiliche Macht im Land gelten? Das heißt am Ende des Tages nämlich, dass nur noch die Parteispitzen darüber entscheiden, wie diese Parteien sich zusammensetzen. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Bürger vor Ort eine regionale Vertretung hat.
Das sagt der CSU-Abgeordnete Frieser. Und jetzt komme ich hier in die interessante Situation. Passiert nicht häufig, dass ich jetzt mal im Sinne der CSU argumentiere, weil Sie gerade die andere Seite aufgemacht haben. Wenn man die Zahl der Wahlkreise reduziert, also hier klingt es ja so, als sollten die abgeschafft werden, aber man will sie reduzieren, werden die Wahlkreise größer. Das heißt, die Entfernung zu dem direkt gewählten Abgeordneten wird auch größer. Das wäre natürlich unterm Strich vielleicht etwas, das Politik Bürger ferner macht.
Jetzt muss ich erst einmal sagen, das ist super fin, wie der Herr Frieser gesprochen hat als Franke.
Am Ende des Tages.
Also allein für den seinen Dialekt muss man dem ein Mandat geben. Also ich bin da sehr gerührt, wenn ich diesen wunderbaren Dialekt höre, aber im Ernst. Also ob man jetzt zu einem MDB 17 Kilometer oder 23 Kilometer fahren muss, das kann nicht das Argument sein. Und ich finde den Regionalismus auch gut. Ich finde, wir haben ja föderale Strukturen, die legen sich ja über unserem parlamentarischen Bundestagsstruktur drüber. Wir haben viele Landtage. Ich finde viel zu viele Landtage. Darüber sollten wir auch mal sprechen. Es ist ein Witz, dass Bremen ein eigenes Bundesland hat. Es ist ein Witz, dass Hamburg regierten Bürgermeister jetzt noch wählt. Das müsste man im Sinne von Effizienz und Strukturen auch mal mit überlegen, wie eine Föderalismusreform aussähe. Aber um Ihr Argument zu beantworten, natürlich kann man so sehen, und ich versuche ja auch als Mann sonst gerne scharfer Töne, natürlich haben Sie recht. Und natürlich ist das ein wichtiges Bedürfnis. Mein Ideal wäre, insbesondere bei so reizenden fränkischen CSU-Abgeordneten, dass man deren Input mitnimmt und sich an den Tisch setzt. Da ist ja eine gemeinsame Lösung möglich. Da gibt es ja verschiedene interfraktionelle Arbeitsgruppen. Warum nicht mal zeigen, dass Demokratie auch heißen kann, wir finden gemeinsam eine sachdienliche Lösung. Und natürlich hat die CSU auch immer recht, wenn sie darauf hinweist, dass die Grünen ja auch ihre Position etwas geändert haben vor dem Hintergrund ihrer aktuellen Umfragen und Möglichkeiten. Also die sind ja eine andere Partei als vor 3 Jahren.
Ja, wobei, das fand ich übrigens interessant. Ich habe gedacht, das ist fast ein bisschen wie in der Welt, dass er diesen Vorschlag, der von vielen kommt, der vor allem den Grünen irgendwie anlastet. Aber egal, wie man den Bundestag verkleinert, unterm Strich verlieren alle Parteien Abgeordnete. Es ist halt bloß die Frage, ob sie direkt gewählte Abgeordnete verlieren oder die über die Liste eingezogen sind.
Oder in gleichen Teilen versuchen, das abzubauen. Ja. Ich halte es für möglich, aber da sind viele Verfassungswissenschaftler ja auch dran, Experten. Das traue ich jetzt unseren Parlamentariern einfach mal zu.
Mhm. Sehr gut. Positiv denken, denn sie haben es die ganzen letzten Jahre nicht geschafft. Und das ist ja auch Teil dieses Themas, dass es eigentlich schon zur Bundestagswahl 2021 klappen sollte. Ist auch eine kleine Mahnung des Bundesverfassungsgerichts. Und auch das ist eine Nachricht dieses Tages. Das wird wahrscheinlich zeitlich einfach nicht mehr hinhauen. Ulf Poschert ist mein Gast, Journalist, Chefredakteur der Welt. Ich habe ein Zitat, das Sie wahrscheinlich kennen werden. Sei nie da, wo alle dich vermuten, fühle dich nie unter deinesgleichen wohl, sei immer da, wo du nicht hingehörst. Ist von Ihnen.
Ja.
Ja. Ist in der Ankündigung zu einem Buch, das noch nicht erschienen ist, aber das bald erschienen wird, aus Ihrer Feder, mündig heißt das. Sind Sie jetzt gerade da, wo Sie nicht hingehören?
Ja, wenn wir uns über die Grünen unterhalten, ja. Aber nein, im Ernst. Ich will damit sagen, und da sind wir schon beim Thema, ich glaube, dass es so eine Art Milieuopportunismus gibt und auch eine Professionalisierung, wenn wir jetzt wir beide als Journalisten darüber sprechen, dann ist es in der Tat so, dass gewisse Milieus, Schichten, Orte aus der Wahrnehmung rutschen und andere Trampelpfadartig, ich tue mich sogar mit dem Wort Trampelpfad wichtig, so ist er mir zuwider.
Schreiben Sie das mit A oder mit U?
Ich weiß das gar nicht. Als Franke macht das keinen großen Unterschied. Aber ich will damit sagen, dass eine der wichtigen Grundvoraussetzungen für eine mündige Demokratie ist, dass man sich nicht immer in seiner eigenen Blase bewegt und dass man sich auch nicht darauf versteift, dort den größtmöglichen Konsens zu erzielen, sondern, und das habe ich mit diesem Buch versucht, eigentlich alle Seiten gleichermaßen herauszufordern und insofern auch dieses Zitat.
Das Interessante ist ja, dass Sie ja eine Person sind, auch mit Ihrem Auftreten, die unglaublich polarisiert, wobei Sie ja eigentlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, diese einladende Geste machen und sagen, lass uns miteinander diskutieren. Haben Sie da eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Ja, ich glaube, dass die meisten Reaktionen auf mich eben dadurch zustande kommen, dass ich diesen Opportunismus, der im Augenblick gerade bei Journalisten so ausgeprägt ist, wie ich ihn noch nie erlebt habe, natürlich konfrontiere. Es gibt diesen Tugendstolz, jeder postet von sich, was er alles als anständiger Mensch geleistet hat, und ich poste Sportwagen und stehe zu einem nicht politisch korrekten Lebenswandel.
Dass Elektroautos keine Seele haben.
Absolut, und haben sie auch weiterhin nicht. Und indem man all diese Sachen macht, polarisiert man, kann man sagen, ist mein Problem, könnte aber auch ein Problem der Wahrnehmung sein. Und dieses Buch versucht einfach mal, diese Spur nachzugehen, warum Konfrontation vielleicht auch hilfreich sein kann.
Rolf Poschert. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich sage Rolf Poschert gleich Dankeschön, aber ich will noch kurz erwähnen, Sie sind heute im offenen Studio hier dabei, Publikum von Deutschlandfunk Kultur und die, unter anderem Ashwin Purohit. Und ich fand Ihre Geschichte so wunderbar, warum Sie heute unter anderem auch hier sind.
Ja, ich habe immer Deutschlandfunk gehört, einfach um meine Deutschkenntnis zu erweitern. Und mein Herz pocht ein bisschen, weil ich bin noch nie ans Mikrofon gekommen, also überhaupt im Studio hier in Deutschland oder in Amerika, überhaupt, wo ich herkomme.
Aus Amerika, okay.
Ja, genau. Und,
ja. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute dabei waren. Schön, dass Sie da waren, Ulf Poschert. Vielen Dank für diese Gedanken. Ulf Poschert kommt bestimmt wieder, spätestens mit seinem Buch. Darüber müssen wir dann nochmal reden, dann gucke ich genau rein. Sie sind herzlich eingeladen, auch als Hörerinnen und Hörer teilzunehmen. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio ist die Adresse, wo Sie alle Informationen finden.